im Sandkasten geht's schon los. Das ist mein Sandförmchen, das ist meine Sandburg. Und was ist überhaupt dieses meins? Ist das Eigentum oder ist es Besitz? Und wer verteidigt das eigentlich? Also im Sandkasten ist es einfach, da kommt dann eine Autorität, also die Eltern. Aber wie ist das im richtigen Leben mit dem Eigentum? Darüber spreche ich mit Silke van Dijk, sie ist Soziologin und beschäftigt sich zukünftig und auch in der Vergangenheit mit dem Thema Eigentum. Hallo Frau van Dijk, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Eigentlich ist es doch einfach. Der Brecht hat es doch in einem Satz ausgedrückt. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Also da ist es doch eigentlich auf den Punkt gebracht. Braucht man dazu noch einen Sonderforschungsbereich?
Ja, hier ist ja auf den Punkt gebracht, dass es einen Zusammenhang dazwischen gibt, dass die einen viel haben und die anderen wenig. Ne? Also quasi, dass Eigentumsverhältnisse etwas mit Ausbeutung zu tun haben. Wenn man es jetzt hier mit Brecht und im Rückblick auf Marx auch marxistisch fasst, ne, dass diejenigen, die Eigentum an Produktionsmittel haben, eben in der Lage sind, die Arbeitskraft derjenigen auszubeuten, die keine Produktionsmittel haben und ihre Arbeit verkaufen müssen, um überleben zu können. Tatsächlich ist es aber so, dass es gibt eine Menge Forschung zu bestimmten Bereichen des Eigentums, zum Erben, zur Verteilung von Eigentum. Es ist aber tatsächlich so, dass es wenig Forschung gibt, die Eigentumsverhältnisse in ihrer Gesamtheit in den Blick nehmen. Die also zum Beispiel fragen, was haben Privateigentums an Produktionsmitteln mit der Frage von Sharing Economies zu tun oder der Frage, wem gehören die Daten oder dem Streit zwischen Windparks, wer wem den Wind klaut. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir uns nicht in einzelnen Bereichen nur angucken, wem gehört was und wer kämpft worum, sondern dass wir wirklich die Bandbreite von Eigentumsverhältnissen, und damit gehört auch immer zusammen, was Sie eben schon angesprochen haben, wer hat rechtlich das Eigentum an etwas und wer nutzt etwas? Wer nutzt einen Gegenstand konkret? Und dann sind wir zum Beispiel in solchen Bereichen, wem gehört das, wer ist Eigentümerin eines Hauses und wer nutzt es, mietet es und wie sind da die Rechte verteilt? Mhm. Also das heißt, es ist ein riesiges Feld, wo es vor allem auch darum geht, zu gucken, wie Eigentumsverhältnisse sich verändern und in diesen wirklich ganz unterschiedlichen Bereichen zusammenhängen.
Wenn man jetzt nochmal auf den Spielplatz gehen würde und da eine Umfrage unter den Eltern machen würde, was denn der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum ist, würde es wahrscheinlich eigenartige Antworten geben, oder? Ist nicht immer ganz klar.
Tatsächlich ist es so im Deutschen, dass wir im Alltag Eigentum und Besitz oft synonym verwenden. Mhm. Ne? Wenn man es jetzt aber wirklich im rechtlichen Sinne sieht, ist es so, dass die Mieterin einer Wohnung die Besitzerin ist, also diejenige, die den Gegenstand konkret nutzt und in Besitz nimmt, zu unterscheiden vom Eigentum. Das ist eine rechtliche Kategorie. Also wer ist formal rechtlich Eigentümer oder Eigentümerin der Wohnung? Und tatsächlich würden wahrscheinlich viele Leute im Alltag darüber stolpern, zu sagen, die Mieterin ist die Besitzerin. Faktisch ist es aber so richtig in der Terminologie. Damit ist aber trotzdem was ganz Zentrales angesprochen, nämlich dieser Frage, wer hat rechtlich einen Eigentumstitel? Und das ist eben die starke Tradition des Privateigentums, dass mit dem rechtlichen Eigentumstitel eben das Recht verbunden ist, über den Gegenstand zu verfügen und andere von seiner Nutzung auszuschließen. Das heißt, wenn ich Eigentümerin einer Wohnung bin, dann bin ich natürlich zum Beispiel durch das Mietrecht auch in bestimmten Nutzungsweisen eingeschränkt. Und trotzdem sehen wir gerade hier, dass zum Beispiel Wohnungen und Häuser zu Spekulationsobjekten werden, dass sich eben auch zum Beispiel der Status des Eigenheims verändert. Das ist eben etwas anderes, ob ich ein Familienhaus besitze, was ich selbst bewohne, oder ob ich eben wie große Wohnungskonzerne 30, 40, 100.000, 200.000 Wohnungen besetze, mit denen ich tatsächlich Profite erwirtschafte.
Jetzt haben Sie besetzen gesagt, ist ja auch interessant.
Genau, im Alter, wir haben sozusagen als Begrifflichkeit, sieht man genau daran, dass wir es häufig synonym verwenden im Alltag, ne? Ja. Gerade auch als Verb.
Unsere derzeitige Produktionsweise basiert ja auf dem extremen Schutz von Privateigentum. Also das ist im Grunde die Grundlage des Privateigentums. Und Sabine Nuss, die ja auch ein Referat halten wird in den nächsten Tagen in Jena, die sagt, dass Privateigentum sogar zerstörerisch sein kann. Und sie sagt, dass geschütztes Privateigentum privilegiert wenige, sich gesellschaftlich verantwortungslos zu verhalten. Ist das zu pauschal oder trifft das zu?
Ich würde sagen, das trifft trifft absolut zu, denn die Privateigentümerinnen können eben andere von der Nutzung ausschließen. Sie können auch ihr Eigentum verkommen lassen. Sie können dazu durch sozusagen Nutzungsgrenzen erreichen, dass ein Gebäude leer steht, weil es sich nicht lohnt zu vermieten, obwohl andere Menschen Wohnraum suchen. Also das heißt, das Privateigentum fragt eben gerade nicht danach, wer braucht was. Ich glaube, was extrem wichtig ist, und das ist auch eine Ausgangsdiagnose für uns in unserer Forschung, dass wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine erhebliche Stärkung des Privateigentums erlebt haben. Im Zuge der zunehmenden Neoliberalisierung im Kapitalismus sind viele Regulierungen der Nachkriegsjahrzehnte, zum Beispiel im Arbeitsrecht, aber auch in anderen Bereichen abgeschafft worden oder gelockert worden. Was weiß ich, Beispiel Kündigungsschutz, ne? Wie sind diejenigen geschützt, die ihre Arbeitskraft verkaufen? Wir haben in Bereichen, in denen öffentliches Eigentum auf kommunaler oder nationaler Ebene vorherrschte, umfassende Prozesse der Privatisierung erlebt, gerade in den Bereichen Mobilität und Kommunikation. Das heißt, hier erleben wir eine Stärkung von Privateigentum auch in Bereichen und Sektoren, in denen vorher öffentliches Eigentum und öffentliche demokratische Kontrolle vorherrschten. Nicht zuletzt jetzt in der Corona-Pandemie haben wir die Folgen dessen in vielen Ländern gesehen, was die Privatisierung des Gesundheitswesens angerichtet hat, wenn in solchen Bereichen eben nicht mehr der Bedarf demokratisch organisiert und reguliert wird, sondern Profitinteressen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen Vorrang haben. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, in der Privateigentum an Bedeutung gewinnt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer noch in zentralen Bereichen öffentliches und kommunales Eigentum. Und was uns im Sonderforschungsbereich eben auch interessiert, Formen gemeinschaftlichen oder genossenschaftlichen Eigentums, also jenseits von Staat und Privateigentum. Wenn wir uns mit dem Thema Eigentum beschäftigen, werden wir in vielen Bereichen feststellen, dass es ganz schön viele unterschiedliche Mischformen gibt. Und wir erleben natürlich derzeit auch noch durch insbesondere auch Prozesse der Digitalisierung, dass Fragen der Nutzung ohne Eigentumstitel, des Teilens mit anderen, das, also Stichwort Sharing Economies, dass solche Bereiche an Bedeutung gewinnen und dass sich natürlich zum Beispiel bei Fragen des geistigen Eigentums nochmal ganz neue Fragen stellen. Da die geistiges Eigentum, also zum Beispiel Wissen und Informationen, sind ja erstmal keine Eigentumsgüter, um die man konkurriert. Wenn ich das Wissen oder eine Information nutze, kann eine andere Person das genauso tun. Also hier haben wir keine, wir würden sagen, rivale Nutzung oder keine Knappheit. Trotzdem sehen wir, dass es viele rechtliche Bestimmungen gibt, die auch Informationen und Wissen quasi als Eigentumsgüter abgrenzen und einhegen. Und damit treten nochmal ganz neue Fragen und Konflikte hervor.
Ich habe den Eindruck, dass es auch ein Krieg der Worte ist und das Framing da eine große Rolle spielt, wenn es um Enteignung geht. Wenn man Enteignung sagt, dann denken ja viele oder es wird dann vielleicht mitgemeint Verstaatlichung. Darum geht es aber nicht, Verstaatlichung, es geht um Verallgemeinerung oder ist es wichtig, das so zu konkretisieren, dass Enteignung nicht Verstaatlichung zwingend sein muss?
Genau, das zeigt tatsächlich, wenn man Enteignung von Privateigentum automatisch als Staatseigentum denkt, zeigt es eben, ne, wie polar diese Diskussion geführt wird. Hier das Privateigentum, dort das Staatseigentum. Man kann natürlich Enteignung als Vergesellschaftung denken. Mhm. Und dann wäre natürlich die Frage, was heißt das eigentlich? Das würde bedeuten, hier ist vielleicht nochmal eine Sache ganz wichtig zu betonen. Wir haben auch deshalb eine gewisse Eigentumsvergessenheit in der sozialwissenschaftlichen Forschung ausgemacht, weil in den vergangenen Jahrzehnten hier immer eine sehr starke Konzentration auf die Verteilung von Eigentum vorherrschte. Also wer hat was? Und das ist natürlich ein Bereich, wo wir auch eine zunehmende Konzentration von Privateigentum feststellen und eine zunehmende Vermögensungleichheit. Beim Eigentum, und das ist das, worum es uns auch ganz zentral geht, geht es aber nicht nur um die Frage der Verteilung, sondern auch die Frage der Verfügung. Mhm. Wer gestaltet Eigentumsverhältnisse? Wer bestimmt über Regulierungen? Und wir könnten jetzt sagen, bei klassischen Formen des Staatseigentums haben die Bürger und Bürgerinnen in der Regel im Alltag auch wenig mitzubestimmen. Das heißt, man könnte sagen, wenn es um Enteignung als Vergesellschaftung ging, würde es zum Beispiel auf kommunaler Ebene auch um neue Formen der Partizipation, der demokratischen Gestaltung, der Involvierung von Bürger und Bürgerinnen über die Verfügung zum Beispiel der kommunalen Versorgung mit Wasser, mit Mobilität, mit Elektrizität oder Bildungsangeboten gehen. Also hier nicht nur sozusagen das Angebot zur Verfügung zu stellen, sondern genau auch in dieser Form zu vergesellschaften, dass diejenigen, die es nutzen, partizipieren, und Mitbestimmen in der Gestaltung. Das ist dieses ganz wesentliche Moment, um das es uns bei der Analyse und Veränderung von Eigentumsverhältnissen geht. Nicht nur Verteilung, sondern auch Verfügung, Gestaltung, Partizipation.
Das heißt, wenn ich Dinge in Besitz nehme, gemeinschaftlichen Besitz nehme, sie mir anverwandle, wie Hartmut Rosa vielleicht sagen würde, dann ist dann nur noch der letzte Schritt, dass es auch mein Eigentum wird. Das sind dann so die Dimensionen und die feinen Unterschiede, die man machen muss.
Das ist ein zentraler Punkt, der zum Beispiel auch in den ganzen Debatten um Gemeingüter und Commons und gemeinschaftliches Eigentum eine ganz zentrale Rolle spielt, aber zum Beispiel auch in Genossenschaften. Das ist ja auch eine Form gemeinschaftlichen Eigentums. Dass nämlich diejenigen, die eine Ressource nutzen, zum Beispiel nehmen wir genossenschaftliches Wohneigentum, als Mitglied der Genossenschaft eben auch darüber bestimmen, wie die Ressource genutzt, verteilt wird, wer Zugang bekommt, wer nicht, wie der Garten gestaltet wird und so weiter. Also diese sozusagen Einheit von Nutzung und Gestaltung und die Frage, was müssen, sollen es für Eigentumsverhältnisse sein, die das ermöglichen, dass eben nicht eine Privateigentümerin qua sozusagen ihres Eigentums das alleinige Recht zum Ausschluss und zur Gestaltung hat und andere sich diesen Bedingungen anpassen müssen oder gar keinen Zugang bekommen, sondern dass genau hier Formen der kollektiven gemeinschaftlichen Gestaltung sind. Und natürlich, Sie haben das gerade angesprochen, auch mit Blick auf Hartmut Rosa, liegt darin eine Form der Anverwandlung, also Verhältnisse, die mich betreffen, mitzugestalten. Und es liegt natürlich die Idee darin, dass am Ende weniger entscheidend ist, jetzt im rechtlichen Sinne, wer ist der die Eigentümerin, sondern dass wir dahin kommen müssen, stärker zu fragen, wer nutzt bestimmte Angebote, um dann eben über die Partizipation es neu zu gestalten.
Das heißt, Eigentum hat eine ökonomische Dimension sowieso, eine rechtliche, weil es eben geschützt ist, aber eben, und das scheint ja dann das Wichtige für Sie zu sein, eben auch eine soziale Dimension.
Absolut. Also man muss ja erstmal tatsächlich sagen, im Moment ist es so, dass diejenigen, die selber nicht über Eigentum verfügen, auf Alternativen angewiesen sind. Entweder auf ein Lohneinkommen oder auf Sozialleistungen. Also wenn ich selber nicht substanzielles Privateigentum habe, brauche ich Alternativen, um überleben zu können. Das ist an dem Punkt erstmal eine ganz zentrale Frage. Und ich würde auch sagen, am Eigentum hängt ganz Verschiedenes. Darüber der Zugang zu ökonomischen Ressourcen, aber eben auch der Zugang dazu, gesellschaftliche Verhältnisse mitzugestalten. Und wir erleben in ganz unterschiedlichen Bereichen, dass hier Privateigentümerinnen extrem privilegiert sind, selbst in Bereichen, die gemeinhin als vorbildlich gelten. Was weiß ich, denken wir an das ganze Feld der Spendenökonomie oder der Charities, wo wohlhabende Menschen quasi ihr Geld in eigene Stiftungen oder Projekte investieren, was steuerlich gefördert wird, was allseits positiv rezipiert wird. Man kann aber auch sagen, das ist natürlich auch hier eine Machtkonzentration, dass die Leute mit viel Geld, die man könnte sagen tollerweise stiften und spenden, aber darüber natürlich auch einen Einfluss entfalten, welche Bereiche sie mit ihrem Geld ausstatten, in welche Bereiche sie in ihre Ressourcen stecken. Das ist eben etwas ganz anderes, als zu sagen, ja, führen wir mal wieder eine Vermögenssteuer ein, die in Deutschland in Mitte der 1990er Jahre abgeschafft wurde. Denn dann wird demokratisch darüber entschieden, wie das besteuerte Vermögen ausgegeben wird. Ne? Also wir sehen selbst in Bereichen, wo man nicht sofort Probleme vermutet, wie viel Einfluss Macht und Gestaltungsmacht vor allem an privates Eigentum geknüpft ist. Und wir sehen natürlich gerade, dass wir hier auch, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie eben angesprochen haben, dass es eben nicht nur um die ökonomische Dimension geht. Es geht, das ist mir an dieser Stelle sehr wichtig, sehr stark auch um eine politische, eine demokratische Frage. Denn wir erleben und sehen, dass in sehr ungleichen Gesellschaften, in der Eigentum, Vermögen und auch Einkommen sehr ungleich verteilt sind, auch die demokratischen Systeme, die Systeme der Mitbestimmung darunter leiden. Das heißt, extreme Ungleichheiten, extrem ungleiche Verfügungsmacht schreibt sich auch in die Demokratie ein, wo man feststellen kann, dass diejenigen mit wenigen Ressourcen, mit wenigen Partizipationsmöglichkeiten auch im demokratischen System weniger repräsentiert sind. Das heißt, die Eigentumsverhältnisse schlagen unmittelbar auf die politischen Verhältnisse über, könnte man sagen.
Aber Frau van Dijk, jetzt sind wir auf dünnem Eis, denn wir stellen ja, glaube ich, damit mit diesen Thesen die Systemfrage. Denn ist es nicht so, dass ohne Ungleichheit an Eigentum auch kein Mehrwert produziert werden kann? Kein Mehrwert, kein Kapitalismus, bricht das ganze System zusammen?
Ich glaube, wir sind im Moment eher an dem Punkt, wo man sagen muss, die Ungleichheitsverhältnisse haben so dramatisch zugenommen, die Konzentration von Vermögen, insbesondere in bestimmten Ländern, aber auch von den Einkommen, dass es diese radikalen Ungleichheiten und Konzentrationen sind, die eigentlich eher das System bedrohen. Man kann das sehr schön auch zeigen am Beispiel der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 folgende, dass eben diese immense Vermögenskonzentration bei einigen wenigen dazu führt, dass also Instabilitäten auf den Finanzmärkten zur Folge hat. Ne? Weil natürlich das bei wenigen konzentrierte Geld nach rentabler Anlage strebt, die wir teilweise sozusagen in der Realwirtschaft kaum noch zu finden ist. Das heißt, eine Instabilität auf den Finanzmärkten hat unmittelbar was mit diesen Ungleichheiten zu tun. Und wir beobachten etwas sehr Interessantes, was für unsere Forschung äußerst relevant ist, nämlich ein Verschieben auch der Kräfteverhältnisse und Positionen. Wir sehen aktuell sehr interessant, dass Organisationen, die lange genau für diese Position gestanden haben, die Sie gerade angesprochen haben, wir brauchen Ungleichheit als quasi dynamischen Faktor für einen produktiven Kapitalismus, die OECD, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, Vorreiter sozusagen einer neoliberalen Rechtfertigung sozialer Ungleichheiten als vermeintliche produktiv fördernde Kräfte, dass selbst diese Organisationen jetzt keineswegs aus Gerechtigkeitsgründen und auch nicht, weil sie plötzlich den Kapitalismus doof finden, aber erkannt haben, dass wir ein Ausmaß von Ungleichheit erreicht haben, das selbst systemstabilisierend wird. Und jetzt aus einer machttheoretischen Perspektive ist das natürlich extrem interessant, wenn sich hier mögliche neue Kräftekoalitionen finden, die die bestehenden Eigentumsverhältnisse problematisieren. Eben manche aus einem Interesse heraus, den Kapitalismus zu stabilisieren, andere aus einem Interesse heraus, ihn zu verändern oder sogar zu überwinden. Und ich glaube, dass da eben im Moment extrem viel Dynamik drin ist, auch, ich habe das eben schon angesprochen, durch die zunehmende Bedeutung von Wissen und Informationen im Gegenwartskapitalismus und dass sich in Frage auf geistiges Eigentum, auf digitale Güter, Fragen der Einhegung von Privateigentum, wie schließe ich andere von der Nutzung aus, nochmal in ganz neuer Weise stellen. Hier erleben wir zum Beispiel auch, dass etablierte Vorstellungen von Diebstahl oder dass mir etwas nicht gehört und ich es nicht nehmen kann, im digitalen Raum von Menschen ganz anders geframed werden, dass sich hier also auch etablierte Normen, was heißt überhaupt, jemandem etwas wegzunehmen, verändern. Denn wenn ich eine Information konsumiere oder etwas weiterleite, dann ist es eben nicht wie bei einem Apfel, den die eine Person aufgegessen hat, sodass die andere Person sie nicht mehr essen kann, sondern dass die Information nicht weniger wird, sondern reichhaltiger dadurch, dass Menschen sie teilen und anreichern. Und das fordert bestehende Vorstellungen sozusagen von Privateigentum nochmal in ganz neuer Weise heraus. Das heißt, wir haben eine ganz interessante Konstellation von Akteuren, die aus ganz unterschiedlichen Gründen an den bestehenden Eigentumsverhältnissen zweifeln. Nicht alle aus einer Sicht heraus, wir wollen sozusagen eine sozialistische, postkapitalistische Gesellschaft, aber aus Begrenzungen heraus für die gegenwärtigen Eigentumsordnungen, die eben nicht nur was mit Gerechtigkeitsperspektiven und Verteilungsperspektiven, sondern auch mit neuen technologischen Möglichkeiten zu tun haben.
Also dieser autoritäre Kapitalismus, wie Sie schreiben, der ließe sich überwinden, transformieren oder umbauen, da sind Sie hoffnungsvoll?
Hoffnungsvoll wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wir beobachten, dass wir ein Verschieben von Kräftekonstellationen haben. Wir beobachten, dass es schon so etwas wie eine Hegemoniekrise des neoliberalen Kapitalismus mit seinen Verteilungsordnungen gibt. Das heißt nicht, dass dieser Kapitalismus nicht mehr dominant ist. Es heißt aber schon, dass er von zunehmend mehr und unterschiedlichen Akteuren in Frage gestellt wird. Und das schafft natürlich neue Möglichkeitsfenster. Wenn sich quasi politische, soziale und ökonomische Faktoren quasi verbinden in der Frage, ist das eigentlich eine zukunftsfähige Eigentumsordnung? Und ich finde, man sieht schon jetzt auch nur mal ein Beispiel für eine sehr prominente aktuelle Kampagne zu nennen, die Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Also die Frage, wie es eigentlich mit Wohnraum zu verfahren und was bedeutet es, wenn internationale Konzerne Tausende von Wohnungen, Eigentümerinnen von Tausenden von Wohnungen sind und quasi die steigenden Mieten faktisch dann als Dividenden an Aktionäre ausgezahlt werden, dass hier tatsächlich, glaube ich, diese Kampagne einen Nerv getroffen hat. Sie argumentieren ja auch mit dem Grundgesetz, dass in Artikel 15 die Möglichkeit zur Vergesellschaftung zum Beispiel von Produktionsmitteln und Immobilien Immobilien vorsieht. Und ich finde das einen ganz spannenden Schachzug auch dieser Kampagne zu zeigen, was haben wir jetzt in diesem Fall in Deutschland eigentlich für rechtliche Möglichkeiten jenseits des klassischen Privateigentums und was würde es denn bedeuten, die Wohnungen sozusagen dieser Konzerne zu vergesellschaften. Ja. Und das hat aus meiner Sicht eine ganz neue Diskussion darüber angestoßen, was Akteure eines Wandels gesellschaftlicher Eigentumsverhältnisse sein könnten.
Das heißt, der Trend der aggressiven und globalen Privatisierung, der muss zurückgedreht werden und die ganzen relevanten Bereiche, die müssen vergemeinschaftet werden. Das heißt, bezahlbarer Wohnraum müsste ein Menschenrecht sein, Zugang zu Informationen, zu Wasser, zu Energie, das sollte eigentlich nicht in privater Hand sein?
Genau, ich würde sagen, das ist genau die Diskussion, die wir brauchen. Ne? Nämlich nicht von den Profiten her zu denken, sondern vom Gebrauch her zu denken. Mhm. Eine gesellschaftliche Diskussion darüber zu haben, was sind Grundgüter des alltäglichen Lebens, zu denen Menschen Zugang brauchen und die sie möglichst dann auch kommunal und vor Ort mitgestalten können. Das ist, glaube ich, eine zentrale Frage. Und ich glaube schon, dass man zum Beispiel hier auch Entwicklungen und auch Dramatisierungen aus der Pandemiesituation aufgreifen muss, was ich eben schon angesprochen habe. Ne? Was bedeutet es, wenn in Feldern wie Gesundheit, in den Feldern wie Mobilität, in Feldern wie Bildung Profitinteressen vorherrschend sind und nicht nach den Bedarfen gefragt wird und nicht danach gefragt wird, was brauchen die Menschen, sondern danach gefragt wird, womit kann ich Profite machen. Ja. Wir sind dann ja irgendwann so weit, wie zum Beispiel in den USA, dass wir sogar eine Privatisierung von Gefängnissen haben, ne? Also wo quasi Haftanstalten nach Rentabilitätskriterien betrieben werden. Und ich glaube, wir brauchen diese Diskussion, denn wir haben wirklich eine profunde, also eine weitreichende Privatisierung öffentlicher Infrastrukturen in den letzten Jahrzehnten erlebt. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit aber auch erfolgreiche Kämpfe um die Rekommunalisierung, zum Beispiel der Wasserversorgung oder auch der Elektrizitätswerke in kommunalen Kontexten gesehen. Das heißt, hier ist Bewegung drin. Hier gibt es eben jetzt auch die dramatischen Erfahrungen aus radikalen Prozessen der Privatisierung, wie wir so zum Beispiel auch in Großbritannien gesehen haben, wo man zeigen konnte, dass die Qualität der öffentlichen Infrastruktur, der Daseinsvorsorge radikal leidet, wenn sie nach Profitabilitätskriterien ausgerichtet ist. Ich glaube, um noch einen zentralen Punkt zu sagen, Privatisierungsprozesse sind ja häufig mit dem Argument propagiert und betrieben worden, dass quasi staatliche Planung und Organisationen ineffizient sei und dass private Akteure hier mehr Innovation und Dynamik reinbringen würden. Da kann man in vielen Bereichen zeigen inzwischen, dass sich das nicht bewahrheitet hat, weil es natürlich ein riesiges Problem ist, wenn Profitinteressen vor Bedarfen stehen. Aber wir haben schon Beispiele aus der Vergangenheit, dass eben eine sehr zentrale staatliche Planung auch tatsächlich ihre Probleme zeitigt. Deswegen ist die Idee einer Dezentralisierung, einer Rekommunalisierung und die Involvierung der Bürgerinnen in Partizipations- und Entscheidungsprozesse im Sinne eben einer Vergesellschaftung tatsächlich auch ein Fortschritt gegenüber jetzt einer zentralstaatlichen Verstaatlichung. Und das ist tatsächlich etwas, was bei uns jetzt so die Forschungsprojekte, die sich mit Alternativen zum Eigentum beschäftigen, auch interessiert. Ne? Wie können solche Prozesse der Vergesellschaftung zum Beispiel vorangetrieben werden.
Abschließend nochmal das große Rad, nämlich der Klimawandel. Der Klimawandel ist auch eine Eigentumsfrage, sagt auch Sabine Nuss. Der Klimawandel ist eine Eigentumsfrage, die Frage, wem gehört die Welt? Kann man eigentlich auch so sehen, oder?
Absolut. Die Frage, wem gehört die Welt, ist auch eine Frage nach dem, was wir globale Commons nennen, nämlich Gemeingüter, die nicht eingehegt werden können. Sei es die Atmosphäre, sei es die Luft, die wir atmen, seien es auch die großen Weltmeere.
Also die Rohstoffe.
Die Frage, sei es die Atmosphäre, ne? Also sei es die Frage, wie organisieren wir etwas, dass wir wie organisieren wir es, dass wir gemeinsam in einer Welt leben, die aber, Stichwort Klimawandel, von eher wenigen und eher Privilegierten und eben auch sozusagen Privateigentümerinnen übermaßen vernutzt wird, wo Ressourcen aufgebraucht werden, die dann quasi anderen fehlen. Und natürlich ist das ein ganz zentrales Moment im Kapitalismus, dass privatwirtschaftliche Akteure Kosten externalisieren, dass sie Umwelt nutzen, dass sie Umwelt zerstören, ohne dass dies einen Preis hat und damit aber sozusagen auch private Profite mehren. Also die Frage, wie kann man damit umgehen, dass die Kosten privatwirtschaftlicher Akteure nicht einfach an die Allgemeinheit ausgelagert werden, ist eine absolut zentrale Frage. Und es ist natürlich die Frage, wie können wir global mit diesen Gemeingütern, von denen das Leben auf der Welt abhängt, wie können wir deren Gestaltung kollektiv regulieren und eine Vernutzung und Übernutzung durch einige wenige Akteure verhindern?
Frau van Dijk, Sie haben mich überzeugt, dass so ein Sonderforschungsbereich vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Aber mich mussten Sie ja nicht überzeugen. Aber vielleicht die, die es mit vorangetrieben haben, das waren Sie ja nicht ganz allein. Ein Strukturwandel des Eigentums ist ein neuer Sonderforschungsbereich. Und es gibt am 8. und am 9. Juli eine Veranstaltung dazu, die schon ausgebucht ist. Aber dank digitaler Verbreitung kann man da noch teilnehmen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil da wird gestritten, diskutiert und da gibt es auch unterschiedliche Thesen. Die wunderbare Sabine Nuss ist auch dabei, aber auch viele andere. Wie kann ich mich denn einklinken, zum Beispiel am 9. Juli und zuhören?
Es ist möglich, sowohl am 8. Juli bei der Eröffnungsveranstaltung ab 18 Uhr, wo wir den Sonderforschungsbereich und die zentralen Forschungsthemen vorstellen und wo die US-amerikanische Juristin Katharina Pistor zu ihrem neuen Buch Der Code des Kapitals spricht. Daran kann man digital teilnehmen. Auf der Homepage des SFB ist eine Anmeldung möglich. Und auch am zweiten Tag gibt es, das kann man dann im Programm sehen, Veranstaltungsteile, die gestreamt werden und die digital verfolgt werden können. Es ist auch ein Experiment, es ist neu, eben jetzt unter den aktuellen Bedingungen der Versuch, ein solches hybrides Format voranzubringen. Und da ist auf jeden Fall eine Teilnahme möglich.
Ja, das heißt sogar ein Konzert von Dota Kehr, Moritz Krämer, Vorträge, Diskussionsrunden, alles ist möglich, kostenfrei teilzunehmen. Dokumentiert wird es sicher auch. Was ist denn so Ihr Lieblingsvortrag, den Sie empfehlen würden?
Ich glaube, dass es gibt nicht einen Lieblingsvortrag, weil es so unterschiedliche Formate gibt. Was toll ist und was für uns im SFB ein großes Anliegen ist, dass wir eben auch Gäste aus der Praxis haben, die sich mit Energiegenossenschaften beschäftigen, jemand von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, Aktivisten, die sich dafür einsetzen, wie quasi reiche Erben einen Teil ihres Erbes stiften. Also wir haben ganz unterschiedliche Leute aus verschiedenen Praxisfeldern, mit denen wir gemeinsam diskutieren. Das wird am Nachmittag stattfinden, weil wir die Idee haben, dass das Thema der Eigentumsverhältnisse eben keine Frage nur der wissenschaftlichen Beschäftigung mit super hochspezifischen Fragen ist, sondern von so unmittelbarer gesellschaftlicher Relevanz, dass wir eben im Sinne einer Public Sociology, also einer öffentlichen Soziologie, einer öffentlichen Wissenschaft daran interessiert sind, eben in der Verschränkung von Forschung und auch aktivistischer Praxis das Thema zu erkunden, aber auch Veränderungen anzustoßen.
Und wir schauen sogar an die Vergangenheit, die Treuhand, da ging es ja auch um Eigentum, Idee, ja. Praxis, Erfahrung, vieles andere, Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestform. Das kann Spaß machen, anregen zum Streit, zur Diskussion und ist wahrscheinlich eine gute Idee, das alles im Paradiescafé in Jena kann man dann nicht mehr hingehen, weil es, glaube ich, schon ausgebucht ist, aber digital teilnehmen geht.
Ich wollte gerade sagen, also an der Präsenz ist leider im Moment begrenzt unter den aktuellen Bedingungen. Das wird sicherlich, wir haben 4 Jahre Zeit jetzt zu den Themen, über die wir gesprochen haben, zu forschen. Es gibt jede Menge Veranstaltungen, aber wie eben schon angekündigt, die digitale Teilnahme ist möglich. Es wird auch Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf der Website geben und viele, viele Einladungen zu weiteren Gelegenheiten mit Workshops und Aktionen in der Zukunft.
Und Frau van Dijk, dann werden wir uns in den nächsten 4 Jahren vielleicht nochmal hören, wenn es das eine oder andere neue gibt. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und viel Freude für den neuen Sonderforschungsbereich und alles Gute für die Veranstaltung am 8. und 9. Juli. Das war Silke van Dijk, Soziologin von der Universität Jena. Ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.